Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, grüß Gott. Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management aus Wien. Grüß Gott.
Hier meldet sich Bayreuth, das Börsenradio. Mein Name ist Andreas Groß. Herr Matejka, Sie hatten zuletzt mit einem Chef gesprochen, mit Peter Heinrich. Da ging es um eine Positivliste. Also das hat mir richtig gut gefallen. Lassen Sie uns doch mal ein Update machen gemeinsam. Was sind denn die drei Unternehmen in Österreich, die Ihnen momentan besonders gut gefallen?
Ja gut, also das ist jetzt insofern keines der ominösen Large Caps. Eines vielleicht, ja okay, fangen wir an. Die Firma Andritz hat, was das betrifft, einen Auftragsstand, der wirklich gut ist. Andritz ist ein Industrieanlagenbauer, Maschinenbauer, ist im Bereich der Kläranlagenbau, Wasserkraftwerke bauen sie, die ganzen Turbinen dazu, Zellstofffabriken und ähnliches. Es ist ein hochintelligentes Unternehmen, das auch durch Akquisition wirklich immer die richtigen Partner an sich gebunden und zu Mehrwert entwickelt hat. Also es ist nichts etwas, was als Überlagerung von Umsatzverlusten etc. gedient hat, sondern wirklich Mehrwert. Andritz ist, was das betrifft, gegenüber der Peer Group noch immer zu billig und der Auftragsstand, so wie er aussieht, obwohl das europäische Momentum eigentlich die Investitionen derzeit nicht in den Vordergrund stellt, wegen Bürokratie, Administration und gewissen Stillstandsmomenten, ist der wirklich gut und wird die nächsten Jahre natürlich noch entsprechend besser. Ein anderes Unternehmen, das mir ganz gut gefällt, ist eines, das der Airline-Industrie zuarbeitet, ist die Firma FACC. FACC aus Oberösterreich, ein Unternehmen, das diesbezüglich auch bestimmte Dinge, also wenn Sie fliegen und Sie sitzen am Flügel und Sie sehen auf der Seite dieses Winglet, diese Fahne, die kleinen nach oben, die hilft bis zu 20% Kerosin sparen, hält das Flugzeug stabiler als sonst und so weiter. Das ist eine Erfindung von FACC und einer der wirklichen direkten Lieferanten von Boeing und Airbus und hat, was das betrifft, auch 2, 3 Felder noch zusätzlich erarbeitet. Sie machen die ganzen Innenausstattungen von diesen ganzen Großflugzeugen, aber auch zunehmend von Privatflugzeugen, wo auch richtig gute Marge drinnen steckt und gehen möglicherweise demnächst ins Drohnengeschäft, um standardisierte Tätigkeiten, also Post, Paket etc. auszuliefern und haben, was das betrifft, bereits Ausschreibungen hinter sich, wo sie als Single-Winner herauskommen und seit über einem Jahr mit 1, 2 Großkunden daran arbeiten. Also da wird es eine Überraschung geben können. Ja, und wenn man als die dritte, es gibt in Österreich eine Kleinbank, die Addiko Bank, die zwar den Sitz in Österreich hat, allerdings am Balkan sehr aktiv ist und hier aus Österreich ja dieses Geschäft wirklich gut strukturiert und die hat aufgrund ihrer Erfolge der letzten Jahre und ihrer internen Restrukturierung, die wirklich positiv auch das Thema Risiko in den Blick genommen hat, auch Digitalisierung genommen, Interesse erregt und wird plötzlich von Gott und der Welt, Kreti und Pleti, insbesondere vom Balkan her, als Takeover-Target gesucht. Und da gibt es natürlich die ein oder anderen Befindlichkeiten, wie an das herangegangen wird. Der letzte Attempt ist allerdings relativ seriös. Das ist die Nova Banka Ljubljana, die zu 30% vom slowenischen Staat besessen ist und die jetzt diesem Wildwuchs der Kleinstbeteiligungen versucht, ein Ende zu setzen und mit einem Kurs von 20 Euro ins Angebot gegangen ist, alles zu kaufen. Tatsache ist, das ist 0,5 Preisbuch. Die Ljubljana Nova Banka ist Kursbuch 0,8. Die Profitabilität der Addiko weit besser. Die Lösungskompetenz und die regionale Kompetenz von der Addiko Bank weit besser und auch artikuliert von der NBL gesucht. Die werden wahrscheinlich nachbessern müssen. Das ist meine Interpretation, damit sie zumindest auf derselben Bewertungsebene wie sie selbst, also die NBL, kommen. Scheint mir eine relativ sichere Sache zu sein.
Also was mir jetzt auch gut gefällt, sage ich Ihnen ganz offen, ich frage Sie nach 3 Unternehmen in Österreich und ich bekomme 3 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.
Genau.
Wie reihen sich diese Unternehmen ein im globalen Kontext?
Also ich glaube, dass es eine Gemeinsamkeit all dieser Unternehmen gibt. Das ist, sie sind jetzt grundsätzlich in ihrer Geschäftstätigkeit vielleicht, ja, aber in ihrer Geschäftsumsetzung nicht politisch. Sie haben, was das betrifft, den Zug zur eigenen Lösung, den Zug, sich jetzt nicht abhängig zu machen von der einen oder anderen Entscheidungskaste, die möglicherweise ihre Entscheidungen dazwischen immer wieder zurückziehen oder nicht zurückziehen. Sie sitzen auf ihren eigenen Trends und auf ihren eigenen Stories drauf. Und ob das jetzt eine Bank ist, die sich sagt, ich muss digitalisieren, ich muss das Risiko im Griff bekommen, ich darf mich nicht darauf verlassen, dass mir irgendjemand sagt, wie das geht, sondern ich muss es selbst machen, oder ein Maschinenbauer, der sagt, ich will in meinem Bereich das effizienteste und langlebigste Produkt haben, damit ich auch die Aufträge habe, die auch wirklich weit reichen. Oder ein Airline-Zulieferer, der mittlerweile bei einem Umsatz von etwa 600-700 Millionen Euro einen Auftragsstand von 5,7 Milliarden Euro hat. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, okay, cool, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch irgendjemanden um Hilfe rufen, dass mein Geschäft funktioniert. Das ist die größte Gemeinsamkeit. Und die Parallelität oder die Alternative zur Geopolitik ist ja, dass wir uns derzeit von der Geopolitik immer wieder das Links oder das Rechts erklären lassen müssen. Das ist etwas, was man nicht gerne hat. Und daher sich immer wieder etwas zurückzieht. Und man sieht das ja oft da jetzt die letzten Ergebnisse in Frankreich, wie auf den Call nach der Europawahl von Macron die Märkte reagiert haben. Da ist Europa und insbesondere Frankreich ja deutlich gesunken gegenüber dem Rest der Welt. Und mittlerweile ist, glaube ich, dieses Politmomentum auch ein Momentum, das man versucht, irgendwie auf der Seite zu neutralisieren. Komm zur Story, sag, was du tust und ich sag dir dann, in welcher Region das sicher oder nicht sicher ist. Das trägt erst in der zweiten Linie. Das ist, glaube ich, gut. Sieht man übrigens in Amerika auch. Also dieser Trump-Biden-Effekt, der hat sich mittlerweile auch sehr verbessert. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es so furchtbar ist, sondern dass viele sagen, ja, okay, der Trump ist zwar vorne, aber nur 54% in den Polls und I don't know, vielleicht kommt 5-12 die Michelle Obama aus der Flasche wie der Geist und alle jubeln ihr zu. Keine Ahnung, was da passieren wird. Aber die Industrie oder die wie auch immer geartete Geschäftswelt nimmt das jetzt zur Kenntnis, aber lässt sich davon nicht dominieren.
Ja, das klingt so, wir kommen aus einer Zeit, wo man oft gesagt hat, ja, mehr Krise geht nicht. Und dann kam die nächste Krise, aber irgendwo scheint eine Lernkurve einzusetzen.
Ja, müsste ja auch sein. Ich denke mal, dass die Krise, so wie auch immer sie benannt wird, aus welcher Ursache heraus sie kommt, sofern sie jetzt einem zumindest bearbeitbaren Umstand entspricht, dann wird jetzt dieser Umstand bearbeitet. Wenn es ein Krieg ist, okay, dann kann man nicht wirklich dagegen tun, außer appellieren und sagen, seid verrückt, seid einmal endlich einmal damit auf. Aber wenn du halt Verrückte am Ruder hast, dann wirst du es nicht ändern können. Aber wenn das ein halbwegs geordneter, aber unangenehmer oder zumindest bremsender Effekt ist, wie Bürokratie, Administration, Hickhack, hin und her, Versprechen nicht halten und so weiter, dann wird die Geschäftswelt, die Industrie mehr und mehr zur Eigeninitiative übergehen, so wie es eigentlich die letzten Jahre in Europa immer wieder gewesen ist. Die Politik hat uns ja nicht de facto geholfen, sondern es war der Mario Draghi mit By All Means, der dann plötzlich die Zinsen wieder nach unten gebracht hat und die EU zur Einheit aufgerufen hat und dann gesagt, seid nicht verrückt. Und genau das ist in Wirklichkeit seitdem uns allen gemein, dass wir uns jetzt nicht prinzipiell der Politik als Rettungsmacher zuwenden, sondern sagen, Alter, lass uns wenigstens normal arbeiten. Also störe uns nicht so sehr mit Bürokratie, mit Administration oder mit Entscheidungen, die nie und nie kommen. Und ich glaube, dass jetzt die Funktion der Wirtschaft und Ökonomie die ist, zu sagen, okay, ich mach's trotzdem.
Ich war eingestiegen mit der Positivliste. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwo eine Negativliste, aber ich bin ein Freund des Positiven. Lassen Sie uns diese Negativliste positiv drehen. Ist jemand von dieser Negativliste denn gestrichen worden? Also zuletzt hat man ja bei HelloFresh so eine Sache gesehen.
Ich glaube, dass die ein oder andere Erwartungshaltung bei den Technologiewerten sich mittlerweile einer gewissen nüchternen Aussicht in Richtung nach oben relativiert hat. Also ein ehemals österreichischer Wert, der jetzt in der Schweiz kotiert, die AMS, ist meines Erachtens nach so ein Wert, der durch jetzt ein neues Management, durch eine neue Refinanzierung, die brutal und hart war, die auch die Glaubwürdigkeit massiv unter Stress gesetzt hat, teilweise sogar wirklich zu Recht, sich jetzt langsam aber doch emporarbeitet und wieder beginnt, ihre Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen und nicht das Misstrauen gegenüber dem Management und der Gesellschaft grundsätzlich als Basis der Anlageentscheidungen zu nehmen. Ich glaube, das ist, glaube ich, gut. Ich denke mal, es gibt enorm viele Unternehmen, auch in Österreich natürlich auch, die es gut machen, allerdings denen man immer wieder vordenkt, dass sie den einen oder anderen vielleicht kommunikativen Gap nicht überwinden oder sich viel zu viel Zeit lassen mit internen Entscheidungen. Da möchte ich halt nicht viel drüber reden, weil das sind Unternehmen, die man halt immer wieder sich investiert oder zumindest damit in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, cool, das wird was, das wird was, das wird was. Aber offiziell wird es erst dann was, wenn es was sein darf. Und genau diese Kommunikation, die man erst dann tut, wenn man wirklich das Selbstbewusstsein hat, für die vergangene Zeit, in der man überall gestraft wurde, es nicht gesagt zu haben, dass es schlechter wird oder vielleicht überrascht worden zu sein, dass es schlechter wurde, das holt man dann erst später ein. Das muss man verstehen und ich glaube, jemand, der permanent verspricht und nicht hält, der weiß, wovon ich spreche, dass dann, wenn es wirklich funktioniert, dann glaubt er das eh keiner und erst beim zweiten Mal danach glaubt man das. Also da gibt es schon ein paar Kandidaten auch in Österreich, die in genau diesem Status derzeit sind und auf die kann man sich ja freuen. Wenn man es jetzt sagt, würde man Dinge sagen, die wieder vielleicht unglaubwürdig wirken, weil man sich das möglicherweise wünscht. Deswegen tue ich es lieber nicht. Ich kann mir vielleicht das eine oder andere Commitment mit einer anderen ex-österreichischen Firma leisten, die jetzt in Frankreich notiert, die Firma Valneva, die war auf die vorherige Intercell im Bereich der Impfstoffe aktiv und ist auf Basis dessen, was damals bei der Intercell schon in Österreich gegangen ist, nämlich der Impfstoff gegen japanische Enzephalitis, entwickeln die gerade einen Impfstoff gegen Borreliose. Der Erreger ist de facto verwandt, die Methode eigentlich auch, die hätten das schon sicher vor 15 Jahren zusammengebracht, sind allerdings durch die Fusion in Frankreich auch, was Management und Erlaubnis der Umsetzung betrifft, gebremst worden. Und in Wirklichkeit jetzt, wo man im Nachgang drüber blicken kann, kann man durchaus sagen, das, was Intercell eingebracht hat, hat die Firma auch wirklich gezogen und noch umgebracht. Und so wie die Valneva, die, so wie sie jetzt eben heißt, dasteht, ist es in Wirklichkeit ein gutes Unternehmen, das vielleicht den einen oder anderen Gap im Management hat, aber was das betrifft, ein sehr starkes Potenzial an Impfkandidaten in sich trägt. Also Borreliose, Lyme, Chikungunya und Zika-Virus. Also das sind Dinge, die ziemlich viel mehr wert sind als die aktuelle Aktie selbst. Also auch da Potenzial von Trough nach Rise.
Wenn wir so diese globale Perspektive einnehmen, die wir als Investoren eigentlich immer einnehmen sollten, Sie als Fondsmanager tun das ja qua Aufgabe. Momentan sagt man USA als Markt sehr attraktiv, aber auch sehr teuer. Mhm. Europa, sehr viel Risiko, aber günstig. Das ist auch irgendwo eine Frage dann der persönlichen Strategie. Bin ich jetzt Trendfolger oder bin ich Antizykliker?
Also in Amerika muss man wirklich durch den Markt durchsehen, was in Europa so einfach nicht ist, da muss man logischerweise auch durchsehen, aber in Amerika hast du natürlich ein Momentum, dass die großen Werte mit ihrer Profitabilität, die definitiv vorhanden ist, also das ist jetzt nicht so eine riesengroße Blase, aber sie ist da, die Blase, gebe ich zu. Natürlich den Rest überdecken und dieser Rest kämpft mit einer Konjunktur, die sich gerade langsam abschwächt in Amerika, was natürlich die Hoffnung auf Zinssenkungen im September, vielleicht sogar im Dezember eröffnet. Allerdings, das muss man erst sehen, ob das so ist. Die Statistik in Amerika, so tiefgehend die normalerweise ist, spricht nämlich derzeit mit gespaltener Zunge. Also da wird man wahrscheinlich die nächsten Daten abwarten müssen, ob die Arbeitslosenrate wirklich steigend ist oder ob das jetzt nur Fake ist oder ob die neu geschaffenen Stellen nach unten korrigiert werden müssen. Auf das ist ein Instrument, das die Fed sehr eng betrachtet. Das, was die Big Seven oder Big Ten in Amerika zudecken, ist nämlich ein Bereich, dass die restliche Wirtschaft ja in Wirklichkeit nicht so stark dasteht in Amerika, wie es natürlich nach außen signalisiert wird. Und auch gleichzeitig eine gewisse Übertreibung in den Top 7 oder Top 10 da ist, die sind eigentlich mit einem Gewinnwachstum von 25% da, decken aber 35% des Marktes mehr und mehr zu. Das heißt, die Enttäuschung, also die unterliegende Profitabilität müsste eigentlich zwischen 30% und 40% liegen, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Also da steckt ein gewisses Enttäuschungspotenzial drinnen. Und in Europa, da muss man noch tiefer schauen, weil da gibt es natürlich in jedem Sektor diese Stars, die zwar tief bewertet sind, allerdings durch ihre Marktstellung, durch ihre Geschäftspolitik auch eine Art oligopolistische Situation haben und die Margen, die dort verdient werden, natürlich viel stabiler verdienen können, als es teilweise andere Unternehmen da sind. Eines muss man in Europa aber sagen, man kann jetzt sagen, pauschal, die sind immer billiger und oje, sondern die europäischen Unternehmen sind auch durch ihre Bilanzierungsregeln und teilweise auch durch die Umgebungspolitik, der Geschäftspolitik, die sie haben, nie auf diese Profitabilitätsdiktat ausgerichtet. Wenn du in Amerika jetzt eine EBIT-Marge von 25% hast, dann ist das etwas, was man sagt, ja gut, das haben wir uns gewöhnt. In Europa EBIT-Marge von 25% bist du ein Superstar. Oder bist in einem Sektor drinnen, wo die Konkurrenz 35% hat. Also das sind Dinge, die man eigentlich relativieren muss. Natürlich geht es am Ende um den Ertrag aus dem Investment, den du rausbekommst, ob das jetzt Dividende oder der Kursanstieg oder ähnliches ist. Da muss man die beiden durchaus relativ betrachten und da bleibt Europa eindeutig als günstig zurück. Das ist gut. Europa ist de facto billiger. Allerdings erspart es einem nicht die Suche nach dem Investment. Denn billiger ist besserer, das gibt's normalerweise nur linear und das haben wir nicht.
Eine letzte kurze Frage noch. Wer sind die drei Superstars? 7 kenne ich. Sie haben gesagt, es könnten auch 10 sein. Wer füllt die Lücke?
Ja, das sind sicher die Kreditkartenunternehmen in Amerika. Also die sind ja jahrhundertelang schon in Wirklichkeit die heimlichen Topverdiener. Man müsste eigentlich auch die Rising Stars dazu nehmen und das werden in Amerika die Telekom-Provider sein. Denn die beginnen jetzt gerade ihre Mehrwerte umzusetzen. Und wenn du jetzt schon in Richtung Artificial Intelligence und alles, was das betrifft, angehst, dann werden die Services daraus natürlich auch die Telekoms erreichen und glücklich machen. Ein Sektor, der im Hintergrund allerdings in Amerika durch diese Artificial Intelligence Euphorie oder zumindest einmal Neuorientierung, weil das muss man schon ernst nehmen, mehr und mehr nach oben geht, sind alle diejenigen Bereiche, die mit Strom, Stromlieferung, Stromerzeugung zu tun haben, weil eben genau diese Artificial Intelligence Data Centers Energie fressen wie verrückt und das logischerweise mal vorhanden sein muss. Das heißt, Companies wie Edison oder ganz normale Stromkabellieferanten, die haben plötzlich Hochkonjunktur ohne Ende. Die ragen halt nicht in die Top 10 hinein, aber die schaufeln denen in Wirklichkeit die Profite zu und werden halt ein bisschen als Artverwandte Profiteure dieser Sektor-Drives erkannt.
Wolfgang Matejka, danke schön fürs Interview. Alles Gute, freue mich auf die nächste Runde.
Ebenso, danke.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.